Hallo, Welf Schröter. Sehr schön, dass du den Weg hierher gefunden hast.
Schönen guten Abend.
Ich begrüße dich herzlichst. Ja, es gibt während der Ernst-Bloch-Woche, Ernst- und Carola-Bloch-Wochen, das sind 3 Wochen sogar, die fangen mit dem Clubhausfest am 20.10. an und Welf Schröter wird das Buch vorstellen, etwas, das in die Fantasie greift. Und zwar mit Irene Scherer, erschienen im Thalheimer Verlag. Welf Schröter, wie ist dein persönlicher Bezug zu Ernst und Carola Bloch?
Ich hatte das große Glück, Carola Bloch selbst über viele Jahre kennenlernen zu können. Ich habe ihre letzten 16 Jahre miterlebt, war einer ihrer engeren, vertrauten Freunde und hatte zudem das große Glück, dass mich jemand an die Hand genommen hat und zu Carola mitgenommen hat. Es war Rudi Dutschke, der mich Carola Bloch vorstellte und das war schon ein sehr interessanter Beginn einer ganz besonderen Freundschaft. Und ich habe dabei viel von ihr gelernt, viel von ihrer Lebensgeschichte mitbekommen, viel von ihrer Sensibilität. Und es war auch gleichzeitig die Phase, wo wir hier in Tübingen auch als Studierende und andere politisch sehr aktiv waren und die Ernst-Bloch-Universität damals mit gestartet haben, mit allerlei politischen Ansichten und Auffassungen dazu. Und die Erbschaft, die wir von Carola Bloch im inhaltlichen Sinne mitbekommen haben, haben wir dann schrittweise in Bücher und Publikationen umgesetzt. Carola Bloch hat uns selber noch beim Thalheimer Verlag die Verwertungsrechte übergeben. Das hat sie alles noch zu ihren Lebzeiten gemacht. Und seitdem recherchieren wir ihre Lebensgeschichte, denn sie hat eine sehr turbulente Exilgeschichte und für viele Tübinger war sie einfach nur die Frau von, und das ist ein klassisches männliches Fehlurteil. Der Hans Meyer, der mit den Blochs befreundet war, der hat einmal gesagt, naja, bis Ende der 50er Jahre war Ernst Bloch der Mann von, und nachdem beide in Tübingen ankamen wegen des Mauerbaus, war für die Tübinger Öffentlichkeit und die westdeutschen Medien plötzlich Carola Bloch die Frau von. Aber eigentlich war es Ernst, der von ihr getrieben wurde. Sie hat die Koffer gepackt und hat gesagt, wir müssen ins Exil. Und er hat immer nur gefragt, wieso drängt's denn? Denn auf die Flucht aus Prag hätte er von sich aus nicht gemacht. Das war Carola Bloch, die das durchgesetzt hat. Und sie hat ihm damit den Mann und das Leben gerettet. Das hat er auch dann in einer Widmung in einem seiner Bücher vornherein geschrieben.
Wow, da sind ja gleichzeitig ganz schön viele Fragen beantwortet worden, auch welche, die ich gar nicht hatte. Vielen Dank schon mal. Wie ist die Idee oder zu diesem Buch gekommen, das jetzt erschienen ist, etwas, das in die Fantasie greift? Also das sind Briefe von Carola Bloch an Siegfried Unselt und Jürgen Thäler. Ja, oder wie seid ihr da rangekommen?
Wir haben die Briefe sehr systematisch gesucht. Wir sind durch verschiedene literarische Archive gegangen, haben nachgeguckt, wo es noch Korrespondenzen gibt. Denn wir wussten von Carola, mit wem sie Briefwechsel hatte. Und in den 60er, 70er Jahren bedeutete Briefwechsel handschriftliche Briefe. Da gab es kein E-Mail, kein Internet und nichts, sondern das waren handschriftliche, papierene Briefe. Wenn man Glück hatte, gab es mal einen Durchschlag, aber das war eher ein Sonderfall. Und wir haben dann in verschiedenen Archiven das gefunden, unter anderem eine sehr große Anzahl von Briefen, über 200, die zwischen 1961 und bis in Ende der 70er Jahre gingen, an Siegfried Unselt. Er war damals der Chef des Surkamp Verlages und hat sich sehr bemüht, die Werke Blochs im Westen bekannt zu machen. Und ja, wir haben da mal ein bisschen nachgeguckt, wie Carola Bloch mit ihm korrespondiert hat. Dazu muss man wissen, dass Bloch im Laufe der 60er Jahre schrittweise erblindete. Und er brauchte eine Vertrauensperson, die das aufschrieb, was er mündlich diktierte. Sie las dann vor, er hörte Korrektur und schlug dann mündlich die Korrekturen vor, die sie dann einfügte. Dann kam noch eine Reihe von Assistenten und Studierenden dazu, die bei diesem Verfahren dann mitgeholfen haben, weil wenn man mehrere hundert Seiten Korrektur vorliest, das macht nicht eine Person allein. Und in dieser Phase war Carola Bloch sehr viel mehr als nur die Frau von, denn sie hat mit ihm natürlich diskutiert, sie hat darauf hingewiesen, wie die eine oder andere Formulierung ist, sie hat auf Verständlichkeit geachtet und hat natürlich auch ihre eigene Sichtweise dabei mit eingebracht. Aber der größte Stoff dabei ist eigentlich, dass sie in einer frühen Form so etwas wurde wie eine Vermittlerin zwischen Autor und Verlag. Denn wenn man bedenkt, dass er nicht mehr alles selber lesen konnte, war klar, irgendjemand musste das in den Umschlag packen und zum Verlag bringen oder schicken. Und umgekehrt, wenn die Antwortpost kam, musste man dann die entsprechenden Texte auch wieder vorlesen. Und sie hat diese Rolle wahrgenommen und hat sich ungeheuer aktiv in die Aktivitäten der Verlegertätigkeit von Siegfried Unselt eingemischt. Sie hat ihm klargemacht, dass sie mitbestimmen will, welche Texte in welche Sprache übersetzt werden. Sie hat sich zum Teil über Übersetzer mokiert, die nicht in der Lage waren, Begriffe der Bloch'schen Philosophie zu verstehen. Sie hat zum Teil kritisiert, dass Autoren in Sammelbänden drin waren, die aus politischen Gründen da nicht hingehören, weil sie reaktionär waren. Und sie hat dem Unselt das Leben durchaus schwer gemacht. Und das ist aber nie in der Öffentlichkeit gewesen, denn sie hat zwar so ihre ganz persönliche Bescheidenheit, wenn es um sie selber ging, war sie eigentlich unsichtbar. Wenn es um den Schutz und die Unterstützung anderer Leute ging, da trat sie sozusagen in voller Montur auf. Da hatte sie einen Solidaritätsimpuls, der war sehr, sehr stark. Aber sich selbst brachte sie nie eigentlich in den Vordergrund. Aber aus den Briefen geht sehr, sehr deutlich hervor, dass das Bloch'sche Gesamtwerk im Surkamp Verlag nie zustande gekommen wäre, wenn Carola Bloch nicht, wir nennen es in der heutigen Sprache, ein Editionsmanagement durchgeführt hätte. Denn sie hat darauf geachtet, welche Texte in welchen Büchern kombiniert werden, welche alte Texte nachgedruckt werden, welche überarbeitet werden müssen. Heute würde man sagen, es war vielleicht ein Coaching-Prozess, ein Beratungsprozess und gegenüber dem Verlag ein Einmischen in die Art und Weise, wie die Edition abläuft. Und wenn man bedenkt, dass das Bloch'sche Werk rund um den Globus übersetzt und verkauft wurde, war das eine ganze Menge. Und diese Briefe, die wir da herausgefunden haben und sehr intensiv bearbeitet haben, bringen ein Bild von Carola Bloch herbei, was eigentlich für viele Tübinger erst in den späten 60er und 80er Jahren war, wo sie hier lokalpolitisch sehr engagiert war. Aber es ist zu erkennen, dass sie das schon in den 60er Jahren war und dort sehr früh sich auch mit oppositionellen Bewegungen aus Europa zusammengesetzt hat, den Prager Frühling unterstützt hat, sich gegen die Verfolgung gewandt hat, die politisch Verfolgten in Jugoslawien unterstützt hat, die damals eine Oppositionsgruppe hatten, die Praxisgruppe hieß. Das waren philosophische Oppositionelle, die sich gegen den Realsozialismus wandten, aber von links. Und da hat sie sehr viel, sagen wir mal, Untergrundarbeit gemacht. Sie persönlich hatte da auch eine ganze Menge Erfahrung, denn man darf eines nicht vergessen, sie kommt aus einem jüdischen Elternhaus und sie ist in den 30er Jahren, wo die meisten Personen aus Angst vor den Nationalsozialisten ins Ausland geflohen ist sie als linke Aktivistin, als Hitlergegnerin, als Antifaschistin unter einem Decknamen durch das deutsche Nazireich gefahren, Richtung Polen, von Paris nach Warschau, um illegale Informationen zu transportieren, unter Decknamen und allem Möglichen, mit dem berühmten Füllfederhalter, wie man ihn sich das so im Kino vorstellt. Da hat sie dann immer gelacht und Erkennung, rote Rosen oder weiße Nelken, damit man, wenn man das gegenüber trifft, weiß, wie das so geht. Und ihr Göttergatte hat so lange Urlaub am Mittelmeer gemacht und hat nichts mitbekommen. Und als sie wieder zu Hause war, hat sie es ihm dann erzählt. Da hat er einen Schreck gekriegt. Und diese Erfahrung, diese Art von praktischer Solidarität, das ist etwas, was sich durch ihr ganzes Leben durchzog, bis Solidarität mit dem vietnamesischen Volk, mit den Leuten im ANC in Südafrika, mit der chilenischen Opposition und dann ihre große Unterstützung für die Revolution in Nicaragua, ihre Freundschaft mit Ernesto Cardenal. Sie ist ja auch dann selber hingefahren, wurde von Ernesto Cardenal dann in einem Militärjeep mit Maschinenpistole durch Managua gefahren, um zu zeigen, dass die Revolution dort tatsächlich gewonnen hat. Das hat sie alles sehr beeindruckt und das hat sie dann hier wieder allen erzählt. Tübingen, weiß ich noch, große Veranstaltung im Schlatterhaus. Carola erzählt aus Nicaragua. Gab es eigentlich niemanden, der nicht da war. Außer den konservativen Professoren vielleicht. Die waren eher froh, dass sie das nicht hören mussten. Aber dieses ganze Leben, dieses Lebensgefühl, kommt auch aus den Briefen heraus. Und da merkt man, dass es eine ungeheuer starke Frau war, die aber auch eine heftige Leidensgeschichte hat, denn sie hat bis zu ihrem letzten Atemzug, und ich habe sie wirklich bis zum Schluss mit Freunden begleitet, Die Shoah, die Vernichtung, die Ermordung ihrer Familie war ein Trauma, das sie bis zum Schluss noch in den letzten bewussten Tagen, in den Nächten, tauchte das immer wieder auf. Und das zog sich als traumatische Erfahrung durch ihr gesamtes Leben. Und das politisch Aktive war der Versuch, dieses in den Griff zu kriegen.
Wow, da war einiges los, ja. Und ich bin absolut gespannt auf die Veranstaltung. Also die Buchvorstellung des neu erschienenen Buches im Thalheimer Verlag »Etwas, das in die Fantasie greift«, Briefe von Carola Bloch an Siegfried Umselt mit Irene Scherer und Welf Schröter. Das ist am Donnerstag, den 3.11. im Rahmen der Bloch-Wochen. Nur mal zwischendrin. Ich wünsche mir, dass alle dabei sind und dass viele da sein werden. Zwischendrin ist mal kurz, was haben Sie erwähnt, über die Begriffe der Blochschen Philosophie. Möchten Sie da vielleicht den einen oder anderen erläutern?
Ja, es ist vielleicht nicht schlecht, wenn man die Sprache, die die beiden Blochs hatten, sich auch nochmal vergegenwärtigt. Es gibt ja heute in der politischen Diskussion ein Wort, was überall wieder auftaucht. Da spricht man gerne von Heimat. In den 50er und 60er Jahren war dieses Wort absolut negativ besetzt, weil darunter hat man Heimatvertriebene genannt, die in ihren Verbänden nichts anderes hatten als antikommunistisches Revanche-Gefühl. Wir wollen unsere Ostgebiete zurückhaben. Das war die Parole von damals. Aber der Bloch hat einen Heimatbegriff gefunden, der sich davon vollständig unterschied. Denn die Menschen hier verstehen Heimat als etwas, wo man herkommt, was also in der Vergangenheit liegt, was zurück ist und wo man möglicherweise wieder sich zurückbewegen will. So, als wenn man sich daran erinnert, dass vielleicht vor einigen Jahrzehnten eine bestimmte Landschaft noch ökologisch intakter war als heute und man diesen Heimatbegriff damit rückwärtsgewandt sieht. Der Bloch'sche Heimatbegriff ist da völlig anders. Der Bloch'sche Heimatbegriff, der liegt in der Zukunft. Das bedeutet, diese Heimat muss gesellschaftspolitisch erarbeitet, errungen werden. Das hat etwas mit Emanzipation und Befreiung und Selbstbefreiung zu tun. Blochs Heimatbegriff ist ein Prozess, ein Emanzipationsprogriff. Seine Heimat gibt es noch nicht. Und diesen Prozess der Befreiung, wo der Mensch zum Menschen wird, wo es um die Humanisierung des Menschen geht, das ist ein Zukunftsbegriff. Und deswegen hat er auch in den Gesprächen zum Beispiel mit Theologen immer darauf hingewiesen, für die Theologen steht in der Bibel die Genesis, also die Entstehung der Welt, am Anfang. Und der Bloch hat immer gelächelt und hat gesagt, nee, die Genesis einer Welt, so wie wir sie uns wünschen, einer humanen, emanzipierten Welt, die steht in der Zukunft, nicht am Anfang, nicht in der Vergangenheit. Und deswegen ist sein Heimatbegriff in dem Sinne ein umwälzender, verändernder Begriff, der ein Prozesscharakter ist und gerade kein statischer, der irgendwie in Kitsch und Dirndl eingeblättet ist, sondern sein Heimatbegriff heißt, gesellschaftliche Bewegungen emanzipieren sich, befreien sich und organisieren sich selbst. Das hat etwas mit Aufhebung von Entfremdung zu tun. Da ist sozusagen eine ungeheure Wucht drin. Und deswegen ist sein Heimatbegriff total anders als das, was, sagen wir mal, in irgendwelchen Schützenvereinen als Heimat vor sich hergetragen wird. Ja.
Ein utopischer Begriff, ja. Ich habe da auch noch eine Frage an dich. Und zwar in eine ganz andere Richtung. Du hast vorhin gesagt, ihr habt dann damals angefangen, die Bloch-Uni in Tübingen aufzubauen. So. Mhm. Seitdem gibt es ja Bestrebungen, die Universität Tübingen in Bloch-Universität umzubenennen. Wie sind deine Einschätzungen dazu? Wird das irgendwann passieren von offizieller Seite?
Ich bin mir da nicht sicher. Die Bezeichnung Ernst-Bloch-Universität ist aus ganz verschiedenen Motiven heraus passiert. Denn in den 60er und 70er Jahren haben sich sehr viele Studierende mit der Geschichte der Universität befasst und haben hervorgebracht, was da in der Nazizeit alles passiert ist und dass die Universität Tübingen schon längst nationalsozialistisch gleichgeschaltet war, bevor Hitler überhaupt das Amt bekommen hat. Also das waren keine Mitläufer, das waren Vorausläufer. Und wenn man tatsächlich offiziell eine Universität, die Ernst-Bloch-Universität benennen wollte, dann würde das bedeuten, dass man auch ernst macht mit der Untersuchung der Geschichte der Universität, tiefer geht als das, was man bisher gemacht hat. Es ist einiges passiert, es haben kluge und mutige Leute da viel gemacht, aber es ist noch nicht die ganze Geschichte, da ist noch viel drin. Und wenn man eine Universität nach Ernst Bloch benennen will, muss man eigentlich auch die familiären Nachkommen fragen, ob sie damit einverstanden sind. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese Nachkommen, die in einer jüdischen Tradition stehen, natürlich auch die Frage stellen, ja, wie ist das denn mit der Aufarbeitung? Mhm. Habt ihr das gemacht? Ist das eine echte Aufarbeitung? Oder ist das einfach nur eine Pressemitteilung? Und ich glaube, da ist noch einiges übrig. Mhm.
Ja, da ist sicher noch viel zu tun, ja.
Ich würde vorschlagen, dass wir den Bloch-Wochen-Jingle mal spielen, weil in dem ganzen Rahmen wird sich die Veranstaltung bewegen oder besser gesagt vorkommen. Am Donnerstag, den 3.11., die Buchvorstellung Etwas, das in die Fantasie greift, erschienen im Thalheimer Verlag.
Alles klar, ja, vielen Dank schon mal für die beeindruckenden Einblicke in Herr Roller Blochs Leben. Ich bin auf jeden Fall auch gespannt auf die Veranstaltung.
Alternative Semestereröffnung.
Ernst und Carola Bloch-Wochen.
Universität Tübingen, 20.10.2016 bis 5.11.2016.
Auf der Homepage fb.me/Bloch-Wochen.
Und weitere Infos auf tüinfo.org.
Sie sagen, was beschwert ihr euch? Euch geht's verhältnismäßig gut. Woanders hungern sie und ihr bekommt von Freiheit nicht genug. Wir sagen, ja, so sieht es aus. Wir laden alle herzlich ein.
Uns alle erwartet ein umfangreiches Programm.
Vorträge, Workshops, Stadtrundgänge, Filme, Lesungen und ein Kaffeekränzchen.
Der Auftakt der alternativen Semestereröffnung ist der alljährliche Alternative Dies Universitatis Aldi im Clubhaus gegenüber der neuen Aula, Bushaltestelle Uni Neue Aula.
Am 20.10.2016 mit dem Markt der möglichen Alternativen und anschließend dem ersten Clubhausfest des Semesters.
Ab 21 Uhr mit DJ Gopal.
Nicht nur für Erstis, nicht nur für Studis, sondern offen für alle Interessierten.
Aktuelle Infos auf fb.me/Bloch-Wochen oder
tüinfo.org. Alternative Semestereröffnung.
Ernst und Carola Bloch-Wochen.
Universität Tübingen, 20.10.2016 bis 5.11.2016.
Guten Tag, ihr hört Resonanz Kontrasens und zu Gast live im Studio ist Welf Schröter vom Thalheimer Verlag, der zuletzt das Buch Etwas, das in die Fantasie greift, herausgebracht hat. Da geht es um Briefe von Carola Bloch, zusammen mit Irene Scherer herausgebracht. Als nächstes würde ich auch gerne nochmal nachfragen, was verstehen Sie unter dem Begriff Dr. Spes, der in der Blochschen Philosophie öfters vorkommt?
Dr. Spes ist ein lateinischer Begriff. Der Bloch war ein großer Anhänger von alten Sprachen. Er hat da immer wieder mal Hebräisch und Griechisch und Lateinisch in seine Werke reingemixt, ohne das zu übersetzen, weil ich davon ausging, dass man diese kleinen Wissensbestände sowieso alle mitbringen. Und dieses Dr. Spes hat eine besondere Geschichte. Wenn man das frei übersetzt, heißt es so viel wie belehrte Hoffnung. Spes ist das lateinische Wort für Hoffnung. Und Doktor bedeutet in diesem Fall, dass etwas belehrt wurde. Und dahinter steckt die Bloch'sche Auffassung, dass Hoffnung, damit Hoffnung konkret werden kann und tatsächlich gesellschaftlich für Bewegungen, für Emanzipationsprozesse wichtig wird, dazu muss eine solche Hoffnung zunächst mal enttäuscht werden. Und Hoffnung hat er nicht als etwas angesehen, was man mit Zuversicht übersetzen würde, nach dem Motto, man steht morgens auf, sieht regnerische Wolken und sagt, oh Gott, ist wohl nichts mit der Hoffnung heute. Oder die Sonne scheint und sagt, ach, was für ein zuversichtlicher, hoffnungsvoller Tag. Das meint er alles überhaupt nicht damit. Sondern Hoffnung ist für ihn ein öffentlicher, gesellschaftspolitischer Prozess. Wenn Hunderttausende von Menschen auf dem ägyptischen Tahrirplatz protestieren, um Diktatoren zu verjagen, dann ist das ein öffentliches, konkretes Träumen. Die haben ein konkretes Ziel. Sie wollen Demokratie, sie wollen Mitbestimmung, sie wollen, dass sie ihre Sachen selbst in die Hand nehmen. Das ist ein Stück Hoffnung, was sie in einer konkreten Utopie, also in einer nahen Utopie für sich umsetzen wollen. Und damit dieses gelingt, kommt Bloch mit diesem relativ harten Argument, dass er sagt, so etwas muss zunächst enttäuscht werden, damit es lernen kann. Aber lernen nicht in einem privaten Sinne, wo man jemand mit einem Buch in ein Zimmer sperrt, sondern lernen als einen gesellschaftlichen, als einen öffentlichen Prozess. Und wenn dieses öffentliche Lernen in der Lage ist, Fehlentwicklungen zu korrigieren, sich über Fehler gemeinsam Gedanken zu machen, dann hat eine konkrete Hoffnung, eine belehrte Hoffnung, gesellschaftspolitisch als Emanzipationsbewegung eine Chance. Ansonsten ist es nichts anderes als eine Minderheitenavantgarde, die sich nach vorne putscht und im leninistischen Sinne Parteipolitik macht. Das hat er fundamental abgelehnt. Das war überhaupt nicht sein Ziel. Bloch war nie Mitglied einer kommunistischen Partei. Im Gegensatz zu Carola Bloch übrigens. Sie war in einem ganzen Dutzend. Aber für den Blochschen Begriff ist dieser Hoffnungsbegriff etwas, was auch wieder mit einem Prozess zu tun hat, mit einem Werden, mit einem sich verändern und gesellschaftlich verändern. Aber das Entscheidende ist immer, es ist ein öffentlicher, ein gemeinsamer Prozess, ein gemeinsames öffentliches Hoffen. Er hat auch deswegen nicht von Nachttraum gesprochen, sondern von Tagtraum. Es sind nicht die Träume im Schlafen, die man unbewusst so hinter sich bringt und am nächsten Morgen sich kaum erinnern kann, sondern Tagträume sind die, über die man gemeinsam nachdenkt. Wenn man heute in den Nachrichten hört, dass 16.000 Menschen bei Tengelmann, Rewe etc. möglicherweise ihren Job verlieren, dann haben diese Leute den kleinen konkreten Tagtraum, dass sie in der Auseinandersetzung, die jetzt bevorsteht, ihren Job halten können, ihre Familien halten können und eine Möglichkeit haben, eine soziale Sicherheit wenigstens für die nächsten paar Jahre auszubauen. Das ist ein konkreter Tagtraum. Und wenn diese 16.000 jetzt gemeinsam demonstrieren würden, dann würden sie eine gemeinsame Erfahrung sammeln. Möglicherweise wird die enttäuscht werden, weil sich doch die Arbeitgeberseite und die Besitzer dieser Firmen dann durchsetzen. Aber dieses Lernen eines solidarischen gesellschaftlichen Umgangs, das ist dann das Fundament, die Grundlage dafür, dass daraus eine tatsächliche Humanisierung und Demokratisierung von Gesellschaft und Zusammenleben entsteht. Dr. Spes klingt sehr abstrakt, klingt sehr akademisch, aber der Kern ist eigentlich sehr umwälzend, geradezu ergreifend, aber immer unter der Bedingung, es ist ein öffentlicher Vorgang, kein privater. Wer privat hofft oder private Zuversicht hat, Glückwunsch soll er machen, aber das ist nicht das, was Bloch meint. Es geht um das gemeinsame Hoffen. Als in Nicaragua der Diktator Somoza vertrieben wurde, da war das ein schwerer, ein leidvoller, ein blutiger Vorgang, aber es war ein gemeinsames gesellschaftliches Hoffen. Sie wollten diese Diktatur loswerden. Sie wollten nicht jeden Tag von irgendjemand bedroht werden und sie wollten ein soziales Auskommen, sie wollten einen Job, sie wollten was essen. Das waren konkrete Träume, das waren Tagträume. Und dafür stehen solche Begriffe wie Dr. Spes. Und deswegen ist die Blochsche Philosophie etwas, was im gesellschaftspolitischen Sinne hochpolitisch ist, gerade nicht akademisch ist und sich eigentlich auch nicht zwischen zwei Buchdeckel kleben lässt, die man dann in der Bibliothek verstauben lässt. Eigentlich ist die Blochsche Philosophie etwas, ja, was Menschen unterstützen, ergreifen, motivieren kann, aber sie dann auch auf die harte Ebene bringt, ihr müsst durch die Läuterung, durch die Belehrung der Hoffnung durch, denn wenn ihr das nicht habt, dann lauft ihr sozusagen unbelehrt weiter und dann ist der Schaden, den ihr dann erleidet, sehr viel größer.
Sehr interessant, sehr interessant. Jetzt würde ich nochmal kurz zum Buch zurückkommen. Und in welcher Zeit und an wen schrieb Carola Bloch eigentlich?
Es sind zwei verschiedene Adressaten, die wir dort mit drin haben. Das eine, wie schon gesagt, Siegfried Unseld, der damalige Leiter und Chef des Surkamp-Verlages, der mit seinem Surkamp-Verlag in den 50er und 60er Jahren sehr, sehr Mutiges geleistet hat. Er hat überhaupt erstmal einen anderen Typ von Literatur zugänglich gemacht. Er hat kritisches Denken gedruckt. Er hat Autoren, die früher eigentlich kein konservativer Verlag auch nur von weitem angeguckt hat, denen hat er einen Raum, einen verlegerischen Zusammenhang, eine Publikationsmöglichkeit gegeben. Und der hat die Wirkung und die Bedeutung von Bloch schon in den 50er Jahren erkannt und hat sich deswegen auf den Weg gemacht, die beiden Blochs für den Surkamp Verlag zu gewinnen. Das war von seiner Seite ein aktiver Vorgang. Und insofern ist Unseld nicht einfach nur ein Mensch, der ein Unternehmen leitet, sondern er hatte auch eine persönliche Botschaft. Er wollte gesellschaftspolitische Aufklärung. Vielleicht nicht in dem weitreichenden Sinne, wie Bloch seine Philosophie gesehen hat. Ich glaube, da hätte wahrscheinlich Unseld den einen oder anderen Porsche wieder hergeben müssen. Aber dass man gesellschaftspolitische Aufklärungsarbeit macht und den Muff der 50er und 60er Jahre vertreibt, da waren sie sich weitgehend nicht einig. Und den anderen, Jürgen Teller, den wir dort auch mit reingenommen haben, das ist ein ganz besonderer Mensch, den ich auch noch kennenlernen durfte, bevor er starb. Er war in den 50er Jahren ein Assistent Blochs an der Leipziger Universität, bevor die SED beiden Blochs Publikations- und Berufsverbot erteilt hat. Und Jürgen Teller wollte 1960, 61 eine Promotion machen, eine richtige akademische Dissertation, wie man das an der Universität so macht. Und als seine mündliche Prüfung anstand, war es genau der Sommer 1961 und die Blochs teilten aus Tübingen mit, dass sie nicht zurückkommen. Damit war das von einem Tag auf den anderen weg, was man einen Doktorvater nennt. Und damit brach für Jürgen Teller so eine Art Lebensziel zusammen. Er wurde dann von der Stasi, der Parteileitung, geholt und sollte sich von den Blochs distanzieren, nach dem Motto, das sind konterrevolutionäre Staatsfeinde, die mit dem Westen gegen den Sozialismus der DDR paktieren. Und Teller hat sich geweigert. Die Folge war, er wurde entlassen, bekam ebenfalls Berufsverbot, kam in den Produktionsbetrieb und einen Intellektuellen, den man in einen Industriebetrieb stellt, ist gar nicht in der Lage, sich richtig zu bewegen. Die Folge war eine schwere körperliche Verletzung, hat einen Arm verloren. Und aus dieser Leidensgeschichte heraus ist eine ungeheure Brieffreundschaft zwischen Carola Bloch, Ernst Bloch auf der einen Seite und Jürgen Teller und seiner Partnerin und Begleiterin geworden. Und daraus sind viele Briefe von 1961 bis in die 80er Jahre hinein entstanden. Und in den Anfangsjahren, insbesondere in den 60er Jahren, sind diese Briefe alle, ja, wie soll man sagen, literarisch verschlüsselt worden. Dazu muss man wissen, dass Teller und Blochs beide große Goethe-Anhänger waren. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass jemand den kompletten Goethe auswendig kann. Die konnten das. Das heißt, die haben Briefe geschrieben, wo sie einen Halbsatz eines Goethe-Zitats anfingen und der andere dachte sich die Fortsetzung. Damit waren die Stasi-Spitzel komplett überfordert, weil erstens wussten sie nicht, wer Goethe ist und zweitens konnten sie diesen Sprachkauderwelsch auch nicht verstehen. Und wir haben viele dieser Briefe gefunden, haben daraus zwei Publikationen gemacht. Eines hieß Briefe durch die Mauer. Dort haben wir mühsam diese literarischen Verzauberungen entschlüsselt. Das war ein Heidenaufwand, haben wir 10 Jahre daran gearbeitet. Und nachdem das Buch fertig war, kommt der Sohn von Jürgen Teller, der Vater war schon gestorben, und sagt, ich habe jetzt endlich die Briefe gefunden, die mein Vater die gesamte Zeit nach dem Zusammenbruch der DDR verloren, vergessen hatte. Die hatte er so gut versteckt, damit es die Stasi bei Hausdurchsuchungen nicht findet. Und der Sohn hat es dann im Keller in einem Ordner, wo es um völlig andere Dinge ging, gefunden. Und diesen Teil der Briefe, den haben wir jetzt mit diesem Briefwechsel Unseld zusammengebracht und haben das sozusagen als Nachtrag formuliert. Und dieser Teil bezieht sich auf die 80er Jahre, also die Jahre vor 1989, bevor das neue Forum und die Demonstration von der Nikolaikirche und so weiter begannen. Da waren die Briefe dann schon wieder mutiger. Da waren sie nicht mehr verschlüsselt, sondern da waren sie sehr direkt. Und das war, so komisch es klingt, die Opposition Ost und die Opposition West haben sich gemeinsam über ihre Herrschenden, die sehr unterschiedlich waren, es waren ja auch unterschiedliche Systeme, aber sehr heftig lustig gemacht. Und das ist dann auch etwas sehr Humorvolles zu lesen.
Schön. Wow. Okay. Ich hoffe, wir haben allen Lust gemacht, jetzt am 3.11. zur Buchvorstellung zu kommen. Ich bedanke mich. Wir bedanken uns von Resonanz Kontrasens.
Ich danke euch.
Vielen Dank, dass du hier warst.
Vielen Dank für das bereichernde Interview. Ja.
Ja, es ist auch immer sehr beeindruckend, irgendwie, wenn man so hört, boah, 10 Jahre an so Briefen gearbeitet und drüber hinaus.